Kultura, das Kulturmagazin.
Es ist Dienstagabend, hier ist Radio Ochsenkopf mit dem Kulturmagazin Kultura. Ich sage herzlich willkommen. Heute haben wir einen Gast, nämlich Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Er wird uns ein bisschen einen Ausblick auf Winter und Weihnachten geben, auch wie sich denn der Tourismus in den Corona-Zeiten in diesem Jahr so entwickelt hat. Und später werden wir noch berichten über Siemens, über die Stadtwerke SWB in Wunsiedel und die Luisenburg und was die miteinander zu tun haben. Mein Name ist Matthias Fischer und ich wünsche Ihnen in der nächsten Stunde viel Spaß und beginnen tun wir wie immer mit ein bisschen Musik.
Hello, it's me again. Sorry, I took so long. You know, this feels good. Might as well let go.
Soon.
Sie hören Radio Ochsenkopf und mein Kollege Sebastian Kasten ist jetzt am Telefon verbunden mit Ferdinand Reeb und Sie werden sich jetzt ein bisschen darüber unterhalten, wie denn sich die Tourismuszahlen im Fichtelgebirge entwickelt haben, vor allem auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie.
Radio Ochsenkopf rund ums Fichtelgebirge.
Das Fichtelgebirge ist eine wunderbare Region, um dort Urlaub zu machen. Dementsprechend wichtig ist auch der Tourismus für die ganze wirtschaftliche Infrastruktur bei uns in der Region. 2020 war ein spannendes Jahr für alle Touristiker. Wie denn dieses Jahr bislang verlaufen ist, das möchten wir heute erfahren von Ferdinand Reeb, dem Leiter der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend an alle Hörer.
Herr Reeb, wir hatten schon mal das Vergnügen in diesem Jahr, das war so ungefähr im Mai, da haben wir uns drüber unterhalten, wie nach dem großen Lockdown der ganze Tourismus so langsam wieder in Schwung kam. Damals war so der Standpunkt, ja, Tagestouristen kommen wieder, Wohnmobil- und Campingstellplätze werden gut gebucht. Hat sich dieser Trend nachhaltig bestätigt?
Ja, das hat er sich. Der hat sich nachhaltig bestätigt, auch noch verstärkt in manchen Bereichen. Und mit einem Zeitverzug kam auch das normale Übernachtungsgewerbe auch noch mit hinzu. Um es vielleicht etwas aufzudröseln, nach Restart, also ab dem 30.05., war eine richtig große Nachfrage nach Wohnmobil- und Campingplätzen. Auf einigen Stellplätzen waren teilweise 3-4-mal so viel wie eigentlich an Stellplätzen vorgesehene Wohnmobile im Fichtelgebirge unterwegs. Auch bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern, also dort, wo ich eh schon aufgrund meiner Übernachtungsform eine gewisse Eigenisolation habe, gab es einen richtigen Boom, der auch über den Sommer hinweg anhielt. Wo wir natürlich etwas Nachholbedarf hatten, ist im klassischen Hotelbereich. Und es hängt auch damit zusammen, man muss dann auch bei den Hotelübernachtungen etwas genauer hinschauen und sieht im reinen Freizeit- und Urlaubsübernachtungsbereich, das war im Juni und im Juli noch etwas zögerlich, aber im August und im September dann schon wirklich sehr gut wieder. Allerdings, was uns tatsächlich fehlt, sind auch die in die Übernachtungsstatistik mit einfließenden Reisen, kleine Tagungen, das komplette Gruppengeschäft natürlich, was uns fehlt, und das zeigt auch in den einzelnen Zahlen seinen Niederschlag. Also das, da laufen wir dann doch noch hinterher. Für einzelne Orte kann man aber auch sagen, dass es wirklich im August insbesondere ein richtiger Boom, ein richtiger Run war. Ein Beispiel ist hier Fichtelberg. Aufgrund der Tatsache, dass es ein paar neue Ferienwohnungen gibt, aufgrund der Tatsache, dass das Hotel Schönblick unter neuer Führung ist und da auch mit höheren Zahlen aufwartet. Und aber auch der Campingplatz, der hatte so gute Auslastungen, sodass Fichtelberg annähernd 0 auf 0 bereits im August wieder rauskommt, während das gesamte Fichtelgebirge bei minus 16,6% im August lag. Also daran sieht man, bei manchen Orten ist es möglich gewesen, aber das hängt von den Ortsstrukturen zusammen. Aber das gesamte Fichtelgebirge hat natürlich schon einen Einschnitt hinnehmen müssen. Ja.
Das sind Vergleichswerte im Vergleich zum Vorjahr?
Ja, das sind Vergleichswerte im Vergleich zum Vorjahr. Diese 16%, die beziehen sich jetzt tatsächlich auf den August im Vergleich zum Vorjahr, die das Fichtelgebirge hinterherhinkt, das muss man dazu sagen, hinterherhinkt. Für das gesamte Jahr, kumuliert von Januar bis August, das sind gegenwärtig die offiziellen statistischen Zahlen, September kommt immer erst, also die Monatszahlen kommen immer erst mit einem Zeitverzug von gut 6 Wochen. Das heißt, Anfang, Mitte November haben wir die Septemberzahlen dann. Und jetzt haben wir die Augustzahlen und da liegen wir mit minus 39% im Vergleich zu allen anderen touristischen Regionen in Bayern in guter Gesellschaft. Die liegen alle so zwischen 35% und 45%. Wir sind da gut mittendrin. Ein paar kleine Ausnahmen gibt es, wie das Fränkische Seenland. Die haben nur minus 24%. Macht in dem Fall aber das Kraut tatsächlich nicht fett. Stadtregionen haben ein größeres Minus als die ländlichen Regionen, in denen ich mehr im Camping, Wohnmobil oder im kleinen Ferienwohnungsbereich unterwegs bin. Aber ansonsten pendelt sich alles so bei minus 35 bis minus 45% ein, ja.
Also so grob gesagt kann man ja sagen, das hätte alles schlimmer kommen können, aber dann kam es auch schlimmer. Plötzlich gab es ein Beherbergungsverbot, noch gar nicht so lange her. Zum Glück ist es schnell auch wieder passé gewesen. Aber was bedeutet denn so eine Entscheidung für die Touristik? Ja, plötzlich dürfen Urlauber aus Krisenregionen nicht mehr anreisen, müssen vielleicht sogar abreisen. Bei uns wahrscheinlich vor allem die Berliner Ecke betroffen, die gern ins Fichtelgebirge kommt. Wie viel Verwaltungsaufwand war da plötzlich zu bewältigen? Kann man da sagen, wie viele Touristen abgelehnt oder wieder zurückgeschickt werden mussten in dieser Woche?
Ich kann es nicht in Zahlen beziffern. Und es waren aber natürlich einige schon dahingehend, weil ja Berlin schon in den Herbstferien stand. Berlin hat ja 14 Tage Herbstferien und die waren da bereits mittendrin, respektive saßen auf gepackten Koffern. Und dann gab es mehr oder weniger so eine pauschale, ich sage jetzt mal Generalbestrafung für alle, einerseits für die Gastgeber, andererseits für die Gäste, die gerne verreisen würden, aber Corona-frei wären, auch wenn man es natürlich nicht zu 100% sagen kann, ob denn tatsächlich jeder Anreisende aus einem Krisengebiet auch Corona-frei ist. Also man muss ja jetzt da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist eine tatsächliche Maßnahme, die uns hilft, die Pandemie einzudämmen. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch, den Blick auf die Wirtschaft und auf die touristische Wirtschaft in dem Fall zu haben, bringt uns so eine Generalbestrafung tatsächlich weiter, also Bestrafung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so eine Maßnahme, die generell auch Menschen, die jetzt reisen würden und in der Regel vom Corona frei sind, dass die jetzt nicht reisen dürfen. Sie hätten ja die Möglichkeit, so war ja das Argument, einen Test zu machen, der aber, wenn ich symptomfrei bin, und es sind ja die, die reisen wollen, dann kostet mich das in Berlin zumindest zwischen 120 und 150 Euro, würde bedeuten, eine vierköpfige Familie hätte da mal schnell 600 Euro hingeblättert, nur damit sie dann eine Woche ins Fichtelgebirge zum Urlaub machen können. Das ist nicht zumutbar. Und derjenige, der tatsächlich Symptome hat, der reist in der Regel auch nicht. So, dann haben wir dann natürlich noch die Dunkelziffer, die asymptomatischen, das heißt diejenigen, die tatsächlich keine Symptome aufweisen, also nicht wissen, dass sie eigentlich infektiös sind, und die reisen dann trotzdem so. Und diesen Anteil, das ist derjenige, der letztendlich die Schwierigkeit hätte gemacht, dass das so eine Generalverurteilung und eine, dass das nicht haltbar ist, war mir eigentlich, als ich das gehört habe, von vornherein klar. Dass das gekippt wird vorm Verwaltungsgericht. Dass es dann nach einer Woche oder knapp einer Woche auch so kam, hat eigentlich, ja, mein, obwohl ich kein Jurist bin, mein Rechtsverständnis dann eigentlich bestätigt dahingehend. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, was passiert, wenn denn die Zahlen tatsächlich in bestimmten Bereichen nach oben gehen und wie man damit umgehen muss, so wie jetzt in Berchtesgaden, wenn ich dann halt erhöhte Inzidenzzahlen habe und dann dort einen Lockdown, einen lokalen Lockdown letztendlich hinnehmen muss. Das ist ja, und ich glaube, ich muss kein Prophet sein, dass das mit so hohen Inzidenzzahlen auch in anderen Landkreisen noch passieren wird. Das ist jetzt mit Sicherheit kein Einzelfall. Aber gegenwärtig ist es so, du darfst reisen, die Berliner oder alle anderen aus Risikogebieten dürfen auch zu uns kommen. Und es gibt dieses Beherbergungsverbot nicht mehr, selbst in Mecklenburg-Vorpommern, als ja die Ministerpräsidentin dort sich auf dagegen, auch gegen diese Verwaltungsgerichtsurteile aus anderen Bundesländern ja auch gewehrt hat. Die haben wir das jetzt mittlerweile ja auch angenommen, zwar etwas anders und wie es jetzt in Baden-Württemberg oder in Bayern ist, aber du darfst jetzt reisen, und ich denke, eine gewisse Eigenverantwortung muss man auch den Bürgern und den Gästen und auch den Gastgebern zubilligen können.
Diese politische Entscheidung, die basiert ja oftmals auf theoretischen Annahmen. Sie sind ja nah an der Praxis dran. Haben Sie in der Praxis denn erlebt, dass Touristen kamen, irgendwie Corona in ein Gasthaus reingebracht haben? Gab es solche Fälle? Haben Sie da irgendwas mitbekommen?
Sind mir jetzt im Fichtelgebirge nicht bekannt, dass es tatsächlich so einen Fall gab, dass jemand Corona in ein Gasthaus oder in ein Hotel gebracht hat. Sind mir jetzt persönlich keine bekannt.
Dann hoffen wir doch, dass das so bleibt. Wir sind also wieder, was die Touristik angeht, auf dem neuesten Stand, möchten aber noch einen Ausblick wagen, was denn so über Winter und Weihnachten anstehen könnte. Ja. Vorher machen wir aber eine kurze Pause, hören ein bisschen Musik, und dann sind wir wieder zurück mit Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Oh, my God. forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-Bird away.
Fun, fun, fun till her daddy takes a T-Bird away.
Well, the girls can't stand her cause she walks, looks and cries like an ace.
You walk like an ace now, you walk like an ace.
She makes the Indy 500 look like a Roman chariot face. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase.
You drive like an ace, now you drive like an ace.
She'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-Bird away.
Fun, fun, fun till her daddy takes a T-Bird away.
Das war Musik bei Kultura, dem Kulturmagazin bei Radio Ochsenkopf, und Sebastian Kastner unterhält sich jetzt gleich weiter mit dem Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, und sie wollen mal einen kleinen Ausblick geben, was denn im Winter und Weihnachten alles so im Fichtelgebirge geboten ist.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Der Tourismus ist ein wichtiges Thema im ganzen Fichtelgebirge. Wir haben schon ausführliche Informationen zu der Entwicklung des Tourismus im Corona-Jahr erhalten von Ferdinand Reb, dem Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Jetzt möchten wir mal so einen kleinen Ausblick wagen auf Weihnachten, auf die Wintermonate, was denn da geplant sein könnte. Bei mir am Telefon ist immer noch Ferdinand Reb. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Reb, es ist langsam so weit, dass man sich vorbereiten muss auf die Weihnachtszeit, auf den Winter. Wie sind denn die Perspektiven? Wie bereitet sich das Fichtelgebirge auf den Winter vor?
Also grundsätzlich laufen die Vorbereitungen Nummer eins wie eh und je. Das ist mal die eine Seite. Das heißt, in manchen Orten wird an Weihnachtsmärkten gearbeitet, an bestimmten, also an den Ideen und an den Planungen. Aber natürlich hat man im Hintergrund, was ist wenn? Also muss man ja immer zweifach planen. Du brauchst immer einen Plan B, die reguläre Planung in deinem A-Plan, und der B-Plan, der muss in der Tasche praktisch stecken, wenn bestimmte Zahlen in die Höhe schnellen oder Corona einfach was anderes bedingt. Da jetzt Prognosen zu wagen, das ist natürlich heuer ausgesprochen schwierig. Was ich jetzt gegenwärtig gehört habe, ja klar, in Bayreuth ist das Winterdorf ist, ich sage jetzt mal, ersetzt durch eine Alternative. Auch in Rehau zum Beispiel, der Lebkuchenmarkt, der ist noch ganz normal in der Planung. Mike Gretwitz ist es ähnlich. Aber trotzdem hat jeder den Plan B im Hintergrund. Was mache ich, wenn auf einmal ich auf bestimmten Plätzen bestimmte Dinge nicht machen kann? Das gibt natürlich, gerade dort, wo ich längerfristige Verträge eingehen muss oder Verträge allgemein eingehen muss, birgt das natürlich Schwierigkeiten. Aber da ja Weihnachtsmärkte in der Regel draußen stattfinden, sollte man da etwas mehr Möglichkeiten haben als bei Indoor-Veranstaltungen. Alles, was innen drin anfällt, da gibt es natürlich schon die ein oder andere Absage. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass Weihnachten, das Weihnachtsgeschäft und auch das touristische Weihnachten nicht so sehr von der Pandemie beeinflusst wird, wohl wissend, dass sie uns aber bis dorthin definitiv noch erhalten bleibt. Aber auch im Winter wird ja unsere, ich sage jetzt mal, die touristische Hauptattraktion vorhanden sein, und das ist ja die Bewegung in der Natur. Draußen, das kann ich mit Schnee, das kann ich ohne Schnee, das kann ich mit Corona und ohne Corona, und demzufolge ist das Fichtelgebirge auch im Winter eine Reise wert. Da jetzt Prognosen zu treffen, das ist genauso wie die Prognose, ob denn zu Weihnachten der Schnee kommt oder nicht, das lässt sich jetzt natürlich nicht vorhersagen, und gerade heuer ist es umso schwieriger.
Sollte denn Schnee kommen, wäre natürlich auch so eine Option für alle Einheimischen und Gäste, einfach mal Skifahren zu gehen. Ist da was bekannt? Arbeiten auch Skilifte an Corona-Konzepten, dass die auch mit erhöhten Zahlen dann starten können? Oder wurden da vielleicht schon Skilifte komplett geschlossen, weil man nicht weiß, kommt Schnee und wir machen es dann lieber gar nicht?
Also Skilifte geschlossen kann ich jetzt, weiß ich jetzt nichts. Dass natürlich an den Überlegungen gearbeitet wird, wie gehe ich denn mit Corona an den Skiliften um. Da gibt es tatsächlich auch schon Überlegungen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Schlepplifte oder die Seilbahnen am Ochsenkopf hernimmt, da bin ich ja eh schon per se paarweise unterwegs innerhalb der Gondeln oder an meinen Liftbügeln, wo ich ja eh dann zu zweit oder mit meinem Partner zum Skifahren gehe. Da ist es ja relativ leicht zu regeln. Ansammlungen von Personen, da muss es tatsächlich dort, wo ich anstehen muss an den Liften, wenn ein guter Skibetrieb ist. Da müssen sicherlich Abstandsregelungen getroffen werden. Inwieweit die dann auch noch mit Maske beim Anstehen oder wie auch immer, das hängt ja dann von den jeweiligen Zahlen dann ab, die dann auch vorherrschen. Aber es gibt tatsächlich schon Überlegungen von dem ein oder anderen Liftbetreiber, was mir jetzt bekannt ist, wie man denn das dann auch wirklich in die Praxis umsetzt, beim Anstehen in der Schlange, 1,5 Meter Abstand, wie markiert man das oder wie führt man die Gäste, die dann an der Schlange anstehen. Also da gibt es Überlegungen, aber da wir uns ja da auch im Outdoor-Bereich bewegen, sollte es da auch relativ gute Lösungen geben, sodass man auch trotz Corona im Winter seinem Wintersport nachkommen kann.
Also das sind doch mal optimistische Aussichten für alle Wintersportfreunde.
Ja.
Ein großes Highlight jeden Winter ist ja in Bischofsgrün ein Schneemann, Schneemann Jakob. Und wir haben zufälligerweise einen richtigen Experten für das Thema am Telefon, denn, Herr Reb, Sie sind damit involviert. Wie genau denn?
Ja, ich bin seit 27 Jahren, glaube ich, ja, einer der Schneemannbauer. Wir sind ja da 10 fleißige Helferlein, seit ein paar Jahren auch immer die gleichen Helferlein, die sich dann um den Bau des Schneemanns kümmern. Und ja, natürlich wird das auch heuer eine Frage sein, weniger des Baus, weil da glaube ich, da lässt sich abstandstechnisch und draußen im Freien das durchaus realisieren, dass man so einen Schneemann baut. Aber bei der Schneemann-Festivität muss man natürlich die entsprechenden dann zu diesem Zeitpunkt gültigen Regelungen einhalten können. Und da werden wir sehen, wie sich das im Laufe des Winters entwickelt. Und da wird die Gemeinde Bischofsgrün definitiv aber auch gut präpariert sein, da bin ich mir sicher. Und dann auch da die entsprechenden Vorbereitungen treffen. Aber dass der Schneemann gebaut wird, das steht ja auf einem anderen Papier als die Festivitäten drumherum. Und wie gesagt, bei dem Schneemannbau bin ich eigentlich sehr guter Dinge, dass das genauso gut klappt wie in den Jahren zuvor. Mal mit mehr Schnee außenrum, mal mit weniger. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Da können wir ja leider nicht in die Glaskugel schauen, aber wir sind auf alle Fälle bereit.
Aber Ihr Schneemannbauer schafft es ja immer wieder, Schnee aufzutreiben, auch wenn im ganzen Fichtelgebirge keiner liegt. irgendwo holt ihr doch immer Schnee her. Wie schafft ihr denn das?
Ja gut, wie schaffen wir das? Natürlich gibt es ein paar Ecken, an denen doch ein bisschen mehr Schnee noch übrig ist oder doch etwas mehr liegt. Da ist ja der Schneeberg, hat da so ein paar so Stellen, wo es ein paar schattige Flecken gibt, wo noch Schnee liegt, weil sollten vielleicht alle wissen, das ist ja ein Schneemann aus Naturschnee und den nicht aus technisch erzeugtem Schnee, sondern immer aus Naturschnee. Und da es ein paar gute Verbindungen gibt zu denjenigen, der den Schnee auch räumt, oben in Richtung Schneeberg, da ist dann doch mal der eine oder andere Winkel bekannt, an dem es denn einen kleinen Haufen noch gibt, aus dem wir dann einen Schneemann basteln können.
Dann sind wir gespannt, wann er denn fertig wird. Wahrscheinlich wieder Rosenmontag ist so der klassische Termin für den Schneemann Jakob, wie groß er wird und ob es eine Feierlichkeit geben kann. Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Das war Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Wir danken und wünschen noch einen schönen Abend.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue, don't give me that. Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you, hoochie-coo, screw. Don't give me that.
Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me.
Don't give me that.
But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey baby, don't give me that.
Don't.
give me that. Lock me up, hold me in chains. Ain't too bad, but don't give me that.
Do whatever you wanna do to me.
You cannot steal my spree. You're barking up the wrong tree.
Don't give me that.
Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me.
Don't give me that.
But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey baby, don't give me that.
Die Luisenburg-Festspiele. Es gibt die SWW, was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich hören, und es gibt Siemens. Und was diese drei Unternehmen miteinander zu tun haben, das erklärt uns jetzt Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Ein weltweit agierender DAX-Konzern investiert in den ländlichen Raum. Was zunächst wie eine reine Wunschvorstellung klingt, wird derzeit in Wunsiedel Realität. Vor kurzem wurde eine Kooperation bekannt gegeben. Die Siemens AG investiert zusammen mit den Wunsiedler Stadtwerken der SWW Wunsiedel GmbH in den Ausbau erneuerbarer Energien. Schon seit längerem arbeiten die beiden Unternehmen in der Stadt Wunsiedel zusammen. Neu ist nun, dass Siemens auch die Luisenburg-Festspiele unterstützt. Andreas Schmuderer von der Siemens AG.
Ja, also zusammen mit den Stadtwerken Wunsiedel haben wir hier einen Partner gefunden, mit dem wir auch eine Technologiepartnerschaft geschlossen haben. Und dann lag sehr nahe, hier auf der Luisenburg eine Partnerschaft einzugehen in Kooperation mit der SWW. Wir haben genau diese Art von Kooperation schon immer gesucht und freuen uns jetzt hier im Endeffekt den ländlichen Raum auch mit unserer Präsenz unterstützen zu können und hoffen auf viele, viele Jahre, die wir gemeinsam gestalten können und die Luisenburg noch grüner machen können. Also den grünen Strom, den besorgt, oder dafür ist hier die SWW Wunsiedel GmbH zuständig mit Windrädern, PV-Anlagen etc. Aber mit unserer Kooperation haben wir einen der größten kommunalen Batteriespeicher hier nach Wunsiedel gebracht, mit dem wir hier auch eine Luisenburg entsprechend versorgen können. Wir diskutieren mit der Festspielleitung hier auch weitere Projekte. Das kann bis hin zu Wasserstoff-BHKWs gehen, wo wir jetzt auch hier den ersten großen Meilenstein geschaffen haben, eine der größten Elektrolyseanlage Deutschlands zu errichten in Wunsiedel, und somit ist das ein ganz konsequenter Beitrag für die Luisenburg und grünen Strom.
Die Luisenburg-Festspiele sind schon immer grün. Zumindest was die Naturbühne mit ihren Bäumen und Büschen betrifft. Nun soll das Grün auf der Burg auch für die Nutzung erneuerbarer Energien stehen, wie die künstlerische Leiterin Birgit Simmler verrät.
Die Luisenburg-Festspiele sind jetzt grün. Das liegt nicht nur daran, dass wir weiterhin im Wald liegen und unsere wunderbare Felsenbühne haben, sondern liegt vor allen Dingen jetzt daran, dass wir echt grünen Strom haben, den wir von den Stadtwerken beziehen und der dank von Siemens-Technologie jetzt auch speicherbar ist. Und naja, passiert ist das Ganze, weil der Marco Krasser ein wunderbares Pilotprojekt hier hat für grüne Energie, dezentral und das in Wunsiedel. Und ja, wir natürlich eng zusammenarbeiten mit diesen ganzen vielen exklusiven Partnern, die er bringt, und sich das gegenseitig wunderbar befruchtet. Und wir uns freuen, weil das ist für die Natur und die Welt und das Klima genau das Richtige.
Die Luisenburg-Festspiele profitieren nicht nur in ihrer Ökobilanz von der Kooperation. Die mit der Kooperation laufende Marketingkampagne spült zudem noch etwas Geld in die durch Corona-Ausfälle klamme Kasse der Luisenburg-Festspiele.
Dass ein Partner im Corona-Jahr erhalten bleibt und auch im Corona-Jahr sagt, wir gehen mit, obwohl wir eben heuer nicht die 150.000 Besucher hier oben haben, ist auf jeden Fall bemerkenswert und zeigt, dass die Partnerschaft ernst gemeint und auf festen Füßen steht.
Für die Stadt Wunsiedel ist dies kein Ausnahmefall. Dass die Luisenburg künftig mit grünem Strom versorgt wird, passt in das Gesamtkonzept der Stadt Wunsiedel, wie Wunsiedels erster Bürgermeister Nikolaus Lachownik bestätigt.
Absolut, das passt absolut. Und wir sind irre stolz, das muss man so deutlich sagen, dass so ein Konzern wie Siemens sich in Wunsiedel dermaßen stark engagiert. Das ist ja hier jetzt ein Meilenstein von vielen, dass also Siemens sagt, wir unterstützen die Festspiele, wir gehen damit rein, wir stehen mit unserem Namen auch für die Festspiele. Aber das ist ein Baustein, der unglaublich wichtig ist von sehr vielen Bausteinen. Jetzt gerade kommen wir von der Unterzeichnung. Wir haben den Auftrag, die WUN-H2-Gesellschaft hat den Auftrag vergeben, jetzt auch an die Firma Siemens den Elektrolyseur zu liefern für die Wasserstoffproduktion in Wunsiedel. Das ist einer der wichtigsten Bausteine für die Wunsiedler Weg, Energiewende, für das Thema erneuerbare Energien in Wunsiedel. Und darauf sind wir unglaublich stolz, dass so ein Weltkonzern sich hier dermaßen stark engagiert.
Der grüne Strom bei den Luisenburg-Festspielen soll dabei nicht nur in der Bilanz zu sehen sein, sondern auch tatsächlich nachhaltig in der Region produziert werden. Marco Krasser von der SWW Wunsiedel GmbH.
Ja, indem wir seit 2001 uns auf den Weg gemacht haben, die Energiezukunft zu leben, Bürger animiert haben, Photovoltaikanlagen zu installieren, selber Photovoltaikanlagen installiert haben, Biomasse nutzen, aber auch Windenergie in Wunsiedel installiert haben und somit nicht nur bilanziell oder auf dem Papier, sondern tatsächlich auch physikalisch grüne oder CO2-neutrale Energie der Luisenburg-Festspiele der Bühne zur Verfügung zu stellen.
Die Luisenburg ist mit ihrer Lage am Rande der Stadt, mitten im Felsenlabyrinth, eine Herausforderung für die Strominfrastruktur. Dass dort regelmäßig Theateraufführungen mit einem hohen Energiebedarf stattfinden können, ist nicht selbstverständlich. Marco Krasser.
Das ist sicherlich richtig, aber wir haben ja seit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Netzbau und auch im Netzbetrieb. Und die Luisenburg-Festspiele sind eben mit einem guten Energieversorgungsnetz ausgestattet, um die notwendige Leistung auch zur Verfügung zu stellen. Aber, und das ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger und wesentlicher Punkt, wenn sich die Luisenburg-Festspiele weiterentwickeln, dann sind natürlich Netzkapazitäten auch mal begrenzt. Und deswegen gehen wir in intelligente Lösungen. Und dafür haben wir die Technologiepartnerschaft mit der Siemens AG, um tatsächlich Spitzen zu glätten oder Energieprofile anders anzupassen.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Never had a home, never had no worry until I met Domino. Ain't the Virgin Mary, lover I confess. Got my hesitations, cause she kisses like the kiss of death.
Every damn time I walk through that door, it's the same damn thing. That bitch bends over, and I forget my name. Ow.
Love's not so funny.
Das war schon wieder für heute. Sie können die Sendung natürlich wie immer morgen in der vollen Länge nachhören oder auch die einzelnen Beiträge. Uns gibt es wieder am 10. November mit dem Treffpunkt und am 24. November mit Kultura und natürlich rund um die Uhr hier im Stream bei Radio Ochsenkopf. Mein Name war Matthias Fischer und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie Wünsche haben, dann schreiben Sie einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de.
Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Manche
schade. Dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.